Vielen Dank für die Unterstützung. Letzte Woche sprach ich mit einer jungen Bekannten, die in Straßburg auf dem Weihnachtsmarkt anwesend war, während dem Terroristenattentat. Mehrere Leute sind umgekommen, viele verletzt. Es wurde ihr bewusst, als sie davonlief, sie war einige Meter davon, mit ihren beiden Kindern, dass sie hätte sterben können. Und als sie nach Hause kam, hat sie sich gefragt, für was habe ich überhaupt gelebt bis heute? Wenn ich heute gestorben wäre, was würde von mir in Erinnerung geblieben? Um am Ende unseres Lebens nicht umsonst gelebt zu haben, denke ich, ist es notwendig, nach Berufung zu leben. Und ich möchte mit Ihnen kurz über die Berufung von Paulus nachdenken und dann uns fragen, zu was sind wir, zu was bin ich berufen? Lesen wir zuerst zwei Bibeltexte. Apostelgeschichte 26, 15 bis 23. Ich hörte eine Stimme zu mir reden. Die sprach auf Hebräisch: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Treibstock auszuschlagen. Ich aber sprach: Herr, wer bist du? Der Herr sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen, zum Diener und zum Zeugen für das, was du gesehen hast und wie ich dir erscheinen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Zweiter Text über den Dienst von Paulus, Apostelgeschichte 20, 17 bis 24. Den Ältesten der Gemeinde von Ephesus sagt er Folgendes: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur mein Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Schauen wir zuerst die Berufung von Paulus an. Berufen durch wen? Erste Antwort: Jesus beruft Saulus auf direkte Weise. Er ist ihm erschienen, sagt der Text, zwischen 31 und 35 nach Christus. Jesus ruft ihn in seiner Muttersprache, die Sprache seiner Kindheit, in der er seine tiefsten religiösen Eindrücke erworben hatte. Und er spricht ihn mit seinem Namen an: Saulus, der von Gott Erbetene. Jesus kennt ihn persönlich und weiß sehr wohl über das Werk seines Verfolgers. Er soll aber eine ausgewählte Aufgabe erfüllen, Vers 16. Also Auftrag oder die Berufung sind eng an eine vorausgegangene Wahl gebunden. 2-3 Jahre später, im Gebet im Tempel, erscheint ihm Jesus wieder und kündigt ihm an, dass sein Zeugnis nicht angenommen wird in Jerusalem und dass er ihnen deswegen in die Ferne zu den Heiden senden wird. Apostelgeschichte 22. Jesus beruft direkt, erscheint ihm. Jesus beruft durch Geschwister. Schon bei seiner Bekehrung gibt ihm Jesus noch Einzelheiten mit auf den Weg. Durch wen? Denkt mit mir, ihr könnt antworten. Mit Hilfe der, die er zuvor verfolgt hat. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Noch 10 Jahre später ruft Barnabas ihn um Hilfe für Antiochia. Ein Jahr lang lehren sie eine große Volksmenge, Apostelgeschichte 11. Dann kehrt er ein zweites Mal nach Jerusalem zurück mit Barnabas, um der Gemeinde eine Hilfe in der Hungersnot zu überbringen. Bei dieser Gelegenheit wird er in seinem Apostelamt bestätigt. Seine Wirksamkeit wird von den Aposteln Petrus und Jakobus gebilligt. Nach ihrer Rückkehr nach Antiochia sendet der Heilige Geist Saulus aus mit Barnabas auf die erste Missionsreise. Das zeigt, dass Gott direkt uns ansprechen kann, aber dass er auch die anderen Geschwister und die Gemeinde, wo ich bin, benutzt, um mir zu helfen, meine Berufung zu identifizieren und zu bestätigen. Und dass es manchmal Zeit braucht. Berufen zu was? Zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast, sagt der Text. Jesus ist Saulus erschienen, damit er auch selbst bezeugen kann, was er gesehen hat. Und den Christen in Galatien schreibt er später, dass das Evangelium, das von mir gepredigt ist, nicht von menschlicher Art ist. Denn ich habe es nicht von einem Menschen empfangen oder gelernt, sondern durch eine Offenbarung, gute Antwort, von Jesu Christi. Diese empfangene Botschaft musste er verkündigen, bezeugen, sagt der Text, und davon sprechen. Berufen zu was? Der blinden, ungläubigen Welt die Augen aufzutun. Diese Erleuchtung war nicht bloß eine intellektuelle Erleuchtung. Es war eine Bekehrung, die einen radikalen Wechsel der Bindungen einschließt. Es ist ein Machtwechsel, Christ zu werden. Es heißt, in das Königreich Gottes einzutreten. Deswegen ist es manchmal solch ein Kampf. Und die Segnungen dieses Eintretens sind Vergebung der Sünden und Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an Jesus. Wie hat Paulus reagiert auf diese Berufung? Er hat der himmlischen Vision nicht widerstanden, sagt der Text. Er hat eine Botschaft im Einklang mit dem Alten Testament verkündigt. Was stand im Herzen dieser Botschaft? Vorschlag? Eine Person, Jesus Christus. Sein Tod, sein Begräbnis, seine Auferstehung, die Erscheinungen von Jesus, sagt 1. Korinther 15. Das war das Herzen von dem, was er gepredigt hat. Und durch die Verkündung dieser Botschaft und deren Annehmen im Glauben hat jeder Mensch die Möglichkeit, von einem Reich in das andere zu gelangen. Am Ende der Apostelgeschichte ist Paulus noch in Rom, in Hausarrest. In einer Mietwohnung verkündigt er Christus, sagt der Text, ungehindert und mit Überzeugung, Kapitel 28. In 30 Jahren hat sich das Evangelium von Palästina bis nach Italien verbreitet. Wie hat er geantwortet? Er hat dem Herrn gedient, sagt der Text. Er tat es in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen. In meinen Rumreisen in verschiedenen Gemeinden treffe ich immer wieder Leute, die haben den Eindruck, wenn man gesegnet ist, hat man keine Anfechtungen mehr. Da war Paulus nicht sehr gesegnet. Gott hilft uns nicht. Er hilft uns inmitten von Schwierigkeiten, befreit er uns. Das hat Paulus wirklich erlebt. Dann sagt der Text noch, er hat seinen Zuhörern nichts vorenthalten, was nützlich ist. Nicht er selbst stand im Zentrum seines Dienstes, aber der Herr und die anderen. Dem Leiter aus der Gemeinde Ephesus sagt er, ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinem Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe. Wir können uns nicht vorstellen, was Gott alles tun kann mit einem Menschen, der sich ganz hingibt. Wir können uns nicht vorstellen, was Gott alles tun kann mit einem Menschen, der sich ganz hingibt. Als ich 18 war, saß ich an einem Lagerfeuer und da war ein Neukaledonier, neu bekehrter Christ da. Und da hat er diesen Text gelesen, wo Gott sagt von David, während seiner Zeit hat er Gottes Plan gedient und dann ist er gestorben. Und an dieser Abend habe ich mir gesagt, ich möchte, dass am Ende meines Lebens Gott dasselbe sagen könnte. Janot, nachdem er dem Plan Gottes gedient hat, ist gestorben. Das wäre toll. Was wird Gott von dir und mir sagen am Ende unseres Lebens? Zu was bin ich berufen? Zwei Arten von Antworten. Ich denke, dass wir biblisch begründen können, dass wir eine Schöpfungsberufung haben. Das erste Buch Mose präsentiert Gott als den Schöpfer, den Herrn und Versorger der Schöpfung. Und er vertraut uns Menschen einige Aufgaben an und überträgt uns seine Autorität, damit wir diese erfüllen können. Erstens, fruchtbar sein. Ich habe den Eindruck, in euren Gemeinden habt ihr das verstanden. Wir sollen die Erde zu bevölkern. Es soll auf ihr wimmeln, sagt der Text. Wir sind heute über 7 Milliarden Menschen. Aber die Geburtenquote, vielleicht nicht hier in der Gegend, ist in Europa sehr niedrig. 1,6 Kind pro Frau. 1,9 in Frankreich. Sind wir ein bisschen vor Deutschland. Vielleicht müssen wir weniger Beziehungen pflegen mit dem Handy und mehr mit unserem Ehefrau oder Ehegatten. Wir haben Afrikaner im Team und im Kontakt mit denen habe ich gemerkt, wie ich ein Individualist bin und wie die immer familieorientiert sind. Wenn ich manchmal junge Ehepaare zuhöre, was die alles für Ziele haben, bevor sie an Kinder denken, wo sie überall rumreisen wollen. Fruchtbar sein. Sich die Erde untertan machen, über die Tiere herrschen. Der Mensch sollte die Funktionstüchtigkeit der Schöpfung überwachen. Du hast ihn zum Herrn gemacht über dein Händewerk. Drittens, den Garten bewahren und bebauen. Bebauen wird manchmal mit dienen übersetzt. Der Mensch soll der Erde dienen, weil er aus ihr gemacht wurde. Wir reden so oft von Privatbesitz, aber eigentlich wäre Verwaltung angebrachter. Der Mensch soll den Garten verwalten und sich um ihn kümmern. Die Bibel beginnt mit einem arbeitenden Gott. Unsere Arbeit soll die seine nachahmen. Wenn wir seinem Ruf folgen, fruchtbar zu sein, seine Schöpfung zu verwalten und zu bewahren, dann leben wir unsere Berufung. Alle rechtmäßigen und sündlosen Aktivitäten sind gut. Alles, was wir geisterfüllt tun, ist geistlich. Ob wir dann mit der Kettensäge oder mit dem Nudelholz hantieren oder eine Predigt vorbereiten, bleibt sich gleich. Das ist so wichtig für meine Frau Und für manche Ehefrauen, ja, mein Mann, der bereitet eine Predigt vor, das ist geistlich. Was ich jeden Tag tue mit meinen 4 Kindern, oh, ist das wirklich geistlich? Ja, alles, was wir in guter Gemeinschaft mit Jesus tun, ist geistlich und hat Wert. Sich um die Schöpfung zu kümmern, beinhaltet auch die Beschaffung von Nahrung und Kleidung, die Erziehung und die Gesundheit. Wenn ich dies tue, egal ob ich dafür bezahlt werde oder nicht, dann antworte ich auf Gottes Ruf. Wir leben unsere Berufung im Rahmen von Beziehungen. Wir müssen also Beziehungen pflegen. Erstens mit Gott, der uns zu seinem Bilde geschaffen hat. Das unterscheidet uns von Tieren und gibt jedem Menschen seine Würde, selbst wenn er alt ist, inkontinent oder behindert. Wir haben Beziehung mit Gott. Beziehung pflegen mit den anderen, der geschlechtlich und auch sonst anders ist. Gott hat uns gleichwertig, aber unterschiedlich geschaffen. Gott forderte die monogame und heterosexuelle Ehe. Er wünschte, dass wir die Sexualität zu unserer Freude im Rahmen der Erde, der Ehe ausleben. Entschuldigung. Sehen wir aber den Ledigen nicht als unvollständig an. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ich merke manchmal in französischen Gemeinden, bist du nicht verheiratet? Dann denken die Verheirateten, oh, der muss ein Problem haben. Ich glaube nicht, dass Jesus ein besonderes Problem hatte. In Beziehung mit der Erde. Wir sind aus ihr bereitet und gewinnen aus ihr unseren Lebensunterhalt. Wir müssen auf sie aufpassen und sie bewahren. Ich versuche, unseren Großgarten deswegen gut zu pflegen und auch die einigen Hühner, die jeden Tag Eier legen. Und ich bin dankbar dafür. Und das alles versuche ich jetzt anders zu machen wie meine Eltern. Da war alles Chemikal, voll mit und so weiter. Zweite Berufung. Zu was bin ich berufen? Die Berufung ist eine zweite, die sich aus unserem Loskauf durch Jesus Christus ergibt. Jeder Christ in diesem Saal ist berufen. Paulus spricht seine Briefempfänger in Rom, Korinth, Galatien, Ephesus, Kolossea als durch Jesus Christus Berufene an. Die Gemeinde Jesu ist eine Familie, die Gott aus der Finsternis ins Licht berufen hat, bestätigt Petrus. Wir sind berufen, von der Finsternis zu einem wunderbaren Licht zu kommen. Letztes Jahr habe ich eine unterirdische Festung der Maginot-Linie, wir hatten Angst vor den Preußen, die kommen, haben eine große Maginot-Linie gebaut, besucht mit einigen Missionaren. Und ich war überglücklich, nach 3 Stunden wieder ins Tageslicht zu kommen. Die Soldaten hatten da Monate drin gelebt. Das ist für mich ein Bild. Durch seine Lügen hält Satan Erwachsene und junge Leute in kalten, übel riechenden Stollen gefangen, wo die zwischenmenschlichen Beziehungen angespannt sind. Und er macht ihnen vor, dass der Feind sich draußen im Licht befindet. Nein, nicht in der Gottesferne, sondern in Gottes Nähe finden wir Leben, Helligkeit. Vor 14 Tagen sprach ich mit jemandem, den hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Sie war zur selben Zeit, als ich mich bekehrt habe, war sie auch mit dem Evangelium in Kontakt. Da hat sie aber Nein gesagt. Jetzt ist sie Lehrerin gewesen, ihr ganzes Leben. Und dann hat sie mich gefragt, bist du immer noch Christ? Ich sagte ja. Dann hat sie ihr Herz geöffnet, gesagt, ich lebe so in Angst. In dem Haus, wo ich bin, sehe ich jeden Abend Geister, die herumwandern. Die hat Spiritismus getrieben und weiß nicht, wie freikommen. Und ihr ganzes Leben, so, die hat Nein gesagt. und Satan hatte sie verführt. Wir sind ins Licht berufen. Lass dich nicht durch die Lügen des Teufels in tiefe Stollen vergraben. Manchmal dauert es lange, bis das man herauskommt, weil man wieder auf die Knie kommt und sagt, so Herr, jetzt befreie mich. Wir sind berufen, sagt ein anderer Text, Korinther, zur Gemeinschaft mit Jesus. Der Begriff Gemeinschaft beinhaltet Gegenwart, Verbundenheit und Intimität. Es ist sinnverwandt mit Partnerschaft. Gott beruft uns dazu, das Leben seines Sohnes zu teilen. Mensch, das ist wunderbar. Wir teilen das Leben von Jesus. Er gibt uns seinen Geist. Er teilt mit den Seinen allen geistlichen Reichtum. Als ich letztes Jahr in Amerika war, hat mich ein Unternehmer mit in ein sehr gutes Restaurant mitgenommen. Er hat gesagt, oh, Franzose, der braucht Gastronomie. Ja, okay. Als wir all diese guten Sachen verschlungen hatten, wurde es mir langsam warm. Wer wird da bezahlen? Kein Problem. Ich war mit einem reichen Freund und er hat sein Portemonnaie geöffnet und hat bezahlt. Ein Bild zum Lachen. Aber das ist meine tägliche Erfahrung. Ich fühle mich oft so arm in meinem Dienst, wenn ich rausgehe auf die Straße, wenn ich nachts um 4 aufwache und die ganzen Missionare denke und die verschiedenen Situationen und sage, Herr, aber wir haben einen reichen Freund. Also denk morgen früh, wenn es losgeht, wieder an die Arbeit. Hast du einen reichen Freund. Wir sind berufen, heilig zu sein. Gott hatte Israel aus der Sklaverei befreit, damit sein Eigentum sei. Wir sind ebenso dazu berufen, in unserem Alltag zu bezeugen, dass wir Gott gehören und ihm unser Leben anvertraut haben. Kein Problem. da wo Bereitschaft, mein Leben zu verlieren, existiert. Als ich das letzte Mal von der Bibelschule Brake zurück nach Frankreich fuhr, hatte ich Hunger. Ich hielt an einer Autobahnraststätte und bestellte ein Frühstück für Lastwagenfahrer. 2 Scheiben Schinken, auf denen 2 Spiegeleier lagen. Ein Genuss. Aber auch ein Essen, das mich zum Nachdenken brachte. Damit ich satt wurde, mussten 2 Tiere ihre Kräfte einsetzen. Das Huhn hatte 2 Eier gelegt und das Schwein hatte 2 Scheiben Schinken gegeben. Die 2 gaben etwas von sich, aber der Preis dafür war nicht gleich groß. Das Huhn hat eine seiner Produkte abgegeben, das Schwein hat sein Leben gegeben. Und das ist der Unterschied zwischen Gabe und Hingabe. Wenn unsere Gemeinden und Missionsteam aus Hühnerchristen bestehen, die jedes Mal gackern, wenn sie einen Dienst getan haben, dann gleichen sie einem Hühnerhof, auf dem jeder versucht, dem anderen klarzumachen, ich habe ein Ei gelegt, ich habe ein Ei gelegt. Wie viel Lärm um wenig. Und sobald niemand mehr hinschaut, tut man nichts mehr oder lebt sogar im Ungehorsam. Wenn wir radikal gesinnte Gemeinden wollen, die sich vervielfältigen, brauchen wir Schinkenchristen, die in der Hingabe an ihren Herrn leben, die christliche Werte im privaten und öffentlichen Leben verteidigen. Welcher Kategorie von Christen gehörst du an? Die Welt braucht weniger Eier. Es muss Schinken auf den Tisch. Vielen Dank fürs Zuhören.